MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers.
Mitten in Altötting ist das antike Jerusalem zu finden. Sogar der von den Römern zerstörte Tempel ist dort noch zu sehen. Der berühmte Wallfahrtsort beherbergt ein sogenanntes Panorama. Das ist ein riesiges Rundbild, vor dem sich der Besucher entlang bewegt wie im Innern einer Trommel. Das Altöttinger Panorama zeigt die Leidensgeschichte Christi. Nur in der Schweiz und in Kanada sind noch Panoramabilder mit diesem Thema zu finden. Das bedeutendste und schönste dieser drei Panoramen ist aber wohl in Altötting zu finden. Das MKR war dort.
Ein verdunkelter Zugang, meine Damen und Herren, hat sie aus dem Heute in eine ferne Welt herausgeführt.
Und dann steht der Besucher auf einer kreisrunden Plattform aus Holz und schaut zuerst auf den Palast des Königs Herodes. Eine sonore Erzählerstimme erklärt das Bild und die einzelnen Stationen. Auf rund 1200 Quadratmetern haben der Maler Georg Vogel und seine Mitarbeiter das antike Jerusalem und die Kreuzigung von Jesus Christus dargestellt. Sie sind damals sogar ins Heilige Land gefahren und haben alle möglichen Quellen ausgewertet, um ein detailtreues Bild zu schaffen. Vogel hat extra ein Gebäude für das Panorama errichtet. Lassen. Das 12 Meter hohe Gemälde ist oben und unten an Eisenringen befestigt. Damit es straff bleibt und sich nicht wellt, haben sich die Maler einen einfachen Trick ausgedacht.
Und damit es also nicht irgendwo durchhängt, sieht man unten teilweise, wie zum Beispiel hier, ganz am Gemälde unteren Rand, so Steine. Die hängen jetzt seit 103 Jahren dort. Die sind dazu da, dass das Panorama immer in einer gewissen ebenmäßigen Position hält.
Mit Hubert Schlederer darf man sogar über die Absperrungen steigen und die gut versteckten Steine genauer anschauen. Der 80-Jährige gehört dem Vorstand der Stiftung an, die sich um das einzigartige Denkmal kümmert. Dann deutet er nach oben. Auf dem Dach des Gebäudes sind große Glasfenster zu sehen, denn das Panorama erhält nur natürliches Licht. Im Innern ist kein einziger Scheinwerfer zu entdecken.
Das heißt, wenn Schnee drauf liegt auf diesen Gläsern, dann wird es dunkler und wenn es dunkel wird, müssen wir schließen. Dann würden wir zwar gerne dieses natürliche Licht verbessern durch zusätzliche Beleuchtung und damit auch längere Öffnungszeiten, aber es geht nicht, wir können es uns nicht leisten.
Denn allein der Erhalt des Altöttinger Panoramas ist ein finanzieller Kraftakt, zu dem die Besucherzahl seit der Corona-Pandemie zurückgegangen ist, von 20.000 auf 12.000. Dabei ist im Panoramagebäude von außen kein Sanierungsbedarf anzusehen.
Wir haben einen relativ guten Erhaltungszustand. Es ist aber einiges zu tun am Panorama. An der Oberfläche, also an dem Gemälde selber. Aber ansonsten sind wir dabei, diese ganzen Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Aber sie sind ziemlich aufwendig.
Rund 130.000 Euro braucht es, um das Altöttinger Panorama für die kommenden Jahre und die nächste Generation zu erhalten. Sogar auf junge Menschen wirkt es noch stark. Etwa bei einer Schulklasse und ihrer Lehrerin, die das Panorama gerade besucht hat.
Also ich fand es sehr überwältigend, weil es fühlt sich so real an, wenn man es sieht.
Also ich finde halt, mit den Gesichtsausdrücken fühlt man auf jeden Fall diese Schmerzen von den Leuten, also die Gefühle, die Trauer. Also man kann auf jeden Fall sehr stark mitfühlen.
Da reinzufühlen, dass auch Gott als Mensch dieses Leiden erlebt hat, macht schon was mit einem. Ja? Das ist ein Gott, der uns Menschen nahe ist.
Das Altöttinger Panorama ist eben nicht nur ein bedeutendes Kunstwerk. Seit über 120 Jahren vermittelt es auch die christliche Botschaft. In einer ruhigen und besinnlichen Weise, die gerade in einer Zeit der digitalen Bilderflut den Menschen gut tut. Bei Hubert Schlederer jedenfalls, der das Panorama seit Jahrzehnten kennt, löst es immer noch etwas aus.
Es trifft mich natürlich als Kunstwerk, aber das ist nicht in erster Linie. Mich betrifft die Szene, die das darstellt. Und man kann ja das miterleben, die einzelnen Stationen, die Jesus auf seinem Weg zum Kreuz miterlebt. Und da kann man so richtig eintauchen. Das ist vielleicht der Begriff, den ich sagen will. Eintauchen. Ein berührendes, ein sehr innerliches Erlebnis.
Und deshalb empfiehlt er nicht nur als Vorstand der Panoramastiftung unbedingt einen Besuch des monumentalen Rundbildes.
Weil es etwas Einzigartiges ist. Wir haben natürlich in Altötting auch andere Sehenswürdigkeiten, aber ich meine, neben der Gnadenkapelle, wo man, wer in Altötting ist, hingehen muss, sollte unbedingt an zweiter Stelle das Panorama kommen. Weil es so bedeutsam ist und die Leute können eigentlich nicht anders, als in irgendeiner Form ergriffen zu sein, wenn sie vom Panorama weggehen.
Rund um Ostern ist bestimmt die beste Zeit, das selbst zu erleben. Aus dem Panorama in Altötting, Alois Bierl für das MKR.
Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter altötting-panorama.de. Heute am Karfreitag steht bei den meisten Fisch auf dem Speiseplan, egal ob Steckerlfisch oder Backfisch, und am besten schmeckt's natürlich frisch gefangen. Einen engen Bezug zu Fischen hat man traditionell am Chiemsee. Da warten vor allem die Kleinen schon sehnsüchtig aufs Anfischen am 1. Mai. Beim einzigen Fischerverein für Kinder und Jugendliche geht's aber um mehr als um Hechte, Renken und Zander.
Da sind Seeforellen drin. Und jetzt sind wir am Ufer, dass wir schön eigentlich schon können. Das ist eine Küste, dass die, wenn sie jung sind, überleben und nicht gleich von Fressfremden oder von der Strömung mitgezogen werden.
Jakob ist 12 Jahre alt und liebt das Fischen. Jetzt heißt's kontrollieren, wie es dem Fischnachwuchs in der Prien geht. Für Katrin Lilienthal, Jugendbeauftragte im Verein, zählt ein Bewusstsein für Schöpfung und Nachhaltigkeit.
Ich finde, die Kinder sollten von Grund auf lernen, wo eben Nahrungsmittel auch herkommen und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, indem sie sehen, wie Fische aufwachsen oder was aus Fischeiern wird, wie viele Fische eigentlich nur überleben aus diesen Fischeiern, die wir dann am Schluss in die Prien aussetzen.
Auch mal Müll sammeln und lernen, wie verhalte ich mich richtig am oder auf dem See, gehört hier dazu, genauso wie Kinder zusammenzubringen.
Eine Abwechslung von der Schule, von Hausaufgaben, Schreibtischtätigkeit und Lernen von Disziplin und auch mal Frustration auszuhalten, wenn sie mal keinen Fisch fangen. Und trotzdem ist es schön, draußen zu sein in der Natur.
Über das Fischen, das Bewusstsein für Zusammenhalt und Natur erlernen, da stehen Katrin und ihre Vereinskollegen in guter Nachfolge. Zwar auf anderer Ebene, aber Jesus war ähnlich unterwegs, sagt Pfarrer Konrad Reuter aus Übersee am Chiemsee.
Nach seinem Auftreten sind es die Fischer, die ihn wohl faszinieren, und er beruft Fischer am See Genezareth in die Nachfolge. Und zu Simon Petrus sagt er schließlich auch noch, er soll jetzt nicht mehr Fischer sein, sondern Menschenfischer.
Werte weitergeben in einer gelungenen Gemeinschaft. Hier am Chiemsee funktioniert's auch im Fischereiverein wie bei Jakob.
Aus jedem Ohr kann rein theoretisch ein Fisch werden. Und da kann man halt sehen, dass halt alle Fische irgendwo herkommen heute.
Maria Ertl fürs MKR.
Am Karfreitag steht das Sterben im Mittelpunkt. Das kommt irgendwann auf jeden zu. Trauerfeier, Beerdigung, ein schöner Grabstein. Viele Menschen haben für sich auch einen genauen Plan, was mit ihnen passieren soll, wenn sie sterben. Doch was passiert eigentlich, wenn Obdachlose sterben? Gibt es dann auch eine Beerdigung mit Grabstein, mit Trauerfeier? Und wer kümmert sich überhaupt darum, dass auch wohnungslose Menschen ihre letzte Ruhe finden? Darüber spreche ich jetzt mal mit meinem Kollegen Corbinian Bauer. Corbinian, du hast nämlich gerade einen Podcast zu dem Thema gemacht.
Ja, genau. Die aktuelle Folge von Total Sozial. Da bin ich mal der Frage auf den Grund gegangen, was denn passiert, wenn Obdachlose sterben. Und was jetzt erstmal beruhigen dürfte, jeder Mensch, ob obdachlos oder nicht, reich oder arm, jeder Mensch bekommt bei uns in Deutschland eine Beerdigung. Wenn es keine Angehörigen gibt, dann übernimmt die Stadt die Bestattung.
Wenn ich Beerdigung höre, dann denke ich da immer an eine große Trauergemeinschaft. Es gibt Blumenschmuck, es gibt kleine Reden und natürlich einen Grabstein, auf dem schon andere Namen aus der Familie stehen vielleicht. Man hat irgendwie eine Vorstellung, wo die verstorbenen Verwandten landen. Wie ist das denn bei Wohnungslosen?
Ja, also diese Perspektive auf die eigene letzte Ruhestätte, die hat man als Obdachloser tatsächlich kaum. Viele haben keine Verwandten mehr oder eben keinen Kontakt mehr zu ihnen. Und vielen ist es auch einfach egal, was mit ihnen nach ihrem Tod passiert. Aber ich habe mich da mit einem ehemals Wohnungslosen getroffen, dem das eben nicht egal ist. Georg Kalb.
Na, mir ist das ehrlich nicht wurscht. Ich habe bloß gesagt, ich habe ja keine Angehörigen mehr. Und wo soll ich hingehen, wenn es bei mir wirklich ist? Und soll ich mal sterben? Da, wo sollen sie beerdigen?
wo sollen Sie mich mal beerdigen? Also man hört schon, den Herrn Kalb beschäftigt das, ehemals wohnungslos. Was heißt das denn?
Also Georg Kalb ist wohnungslos, lebt aber nicht auf der Straße, sondern in einer Einrichtung des KMFV, des katholischen Männerfürsorgevereins. Das Haus in der Franziskanerstraße ist das. Insgesamt leben da 55 Männer, die von Wohnungslosigkeit betroffen waren und auch nicht mehr arbeiten können. Und die können dann dort ihr Leben und auch ihren Lebensabend im KMFV-Haus verbringen. Und da gehört dann eben auch der Tod mit zum Haus dazu. Das hat mir die stellvertretende Leitung Melanie Schuster-Trost erklärt.
Wenn ein Bewohner bei uns verstirbt, dann gibt es bei uns immer einen Nachruf, einen Aushang. Das lassen wir mir so 2-3 Tage unten offen zugänglich, auch für jeden Bewohner, erstmal noch stehen. Anschließend wird dann das Foto und der Nachruf hier in dieses Gedenkbuch eingeklebt. Und eine Kollegin von mir organisiert einmal im Monat zusammen mit dem Pfarrer hier aus der nächstgelegenen Gemeinde, mit dem Herrn Pater Friedrich, einen Gedenkgottesdienst.
Ah, und wo werden die Verstorbenen dann bestattet?
Also früher, da wurden verstorbene Wohnungslose einfach da begraben, wo gerade Platz war, also auf keinem bestimmten Friedhof. Inzwischen gibt es da aber vom KMFV ein Gräberfeld, und zwar auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Dort werden dann die ehemals wohnungslosen Menschen gemeinsam bestattet. Und für meine Sendung war ich da mal vor Ort und habe mir das mit Georg Kalb angeschaut, denn er will da seine letzte Ruhe finden. Warum ihm das so wichtig ist und warum er kein Familiengrab hat, in dem er mal liegen kann, das gibt es dann alles in der Sendung zu hören.
Zu hören ab 19 Uhr heute Abend hier im MKR oder ganz, wenn Sie wollen, als Podcast auf münchnerkirchenradio.de und bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Bamberg ist Krippenstadt. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, nein, auch rund um Ostern gibt's vielerorts Passions- und Osterkrippendarstellungen, wie zum Beispiel in der Bamberger Maternkapelle in der Maternstraße 10. Ausstellungsleiter Michael Suffer.
Ist wirklich ja so ein Einstieg auch in die Karwoche. Also man läuft ja auch geistig so ein bisschen den Kreuzweg ab. Man sieht eben aber auch das Erlösungswerk. Und das in der dunklen, stillen Kapelle, wo eben weit weniger Besucher da sind, also zu Weihnachten. Hier muss man nicht Angst haben, dass dann eine ganze Gruppe vor der Tür steht und man ewig nicht reinkommt. Aber das hat dann eben so was Meditatives auch für einen selbst, ja.
Die Passions- und Osterkrippendarstellungen sind bis zum 27. April zu sehen. Immer werktags von 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Ostermontag von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Sie steht in vielen Wohnzimmern und auch in jeder Pfarrkirche, die Osterkerze. Warum aber braucht es eigentlich eine besondere Kerze für das Osterfest? Wir klären das jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Osterkerze, erklärt von Willi Witte.
In den katholischen Kirchen steht sie ganz vorne in der Nähe des Altars. Die Osterkerze ist weiß und 60 bis 80 cm hoch. Die Kerze besteht aus kostbarem Bienenwachs und ist mit roten Wachsornamenten verziert. Meistens sind das die griechischen Buchstaben Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Sie deuten auf das ewige Leben hin. Außerdem ein Kreuz, die Jahreszahl und 5 rote Nägel. Sie symbolisieren die Wundmale Jesu. Der Wachskörper der Osterkerze wird als Sinnbild für die menschliche Natur Jesus gesehen, während die Flamme das Zeichen für seine göttliche Natur darstellt. Die Kerze als Ganzes ist ein Symbol für Ostern und den Glauben an die Auferstehung. Sie wird zu Beginn der Osternacht am Osterfeuer entzündet. Diese Tradition geht bis auf das 4. Jahrhundert zurück. An der großen Osterkerze werden die vielen kleinen Kerzen entzündet, die die Gläubigen mitgebracht haben. Nach Ostern wird die Kerze bis Pfingsten bei jedem Gottesdienst angezündet und auch bei Feiern wie Taufen, Trauungen oder Ordensgelübden.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.